Guten Morgen. Schön, wieder mal hier zu sein. Es hat sich einiges verändert in diesen 9 Jahren, optisch schon nur und auch da bei euch. Und ich freue mich, wieder mal da zu sein. Ja, nachdem ich in Buchs weggegangen bin, ging ich zuerst nach Affoltern 5 Jahre, dann 3,5 Jahre in Meilen. Und jetzt seit diesem Jahr arbeite ich bei OMF. Viele kennen es vielleicht noch unter dem Begriff UMG, Überseeische Missionsgemeinschaft. OMF heißt dasselbe auf Englisch, Overseas Missionary Fellowship. Wir sprechen nur noch von OMF, weil Mission ein bisschen ein schwieriger Begriff geworden ist in der Welt. Und ich habe seit Anfang dieses Monats die Rolle von Markus Dubach übernommen. Ich bin Leiter der OMF Swiss, das heißt der Schweizer Ableger dieser weltweiten Organisation. Wir haben fast 2000 Leute weltweit, die bei uns mitarbeiten. Wir in der Schweiz sind ganz klein, leider. Das wollen wir ändern. Wir haben im Moment etwa 32 bis 35 Leute, je nachdem, wie man rechnet. Und wir wünschen uns, dass es mehr werden, dass wir mehr Menschen aussenden können. Wir arbeiten in Südostasien, nachdem im Jahr 1953 die Christen China verlassen mussten, hat die OMF entschieden, oder eben damals noch die China-Inland-Mission von Hudson Taylor gegründet, hat entschieden, dass man die Länder ringsum, wo auch viele Chinesen sind, versucht, mit dem Wort Gottes zu erreichen. Und so arbeiten wir uns eigentlich südlich durch, also von Myanmar unten durch bis wieder hoch nach Süd- und Nordkorea und Japan und oben durch noch die Mongolei. Und das ist unser Arbeitsgebiet und ich versuche und hoffe mit meinem Team, dass uns das auch gelingt, möglichst viele Menschen zu finden, die sich in den Ruf hineinstellen, der Gott ihnen zuspricht, in die Mission zu gehen, nach Asien. Denn in Asien leben 60% der Weltbevölkerung. Und dieser Kontinent hat den tiefsten Anteil der Christen, weitaus, es sind unter 3%. In Südamerika sind es über 20%. Und in Asien sind trotzdem weitaus am wenigsten Missionare unterwegs. Also wenn wir irgendwo Menschen erreichen wollen mit dem Wort Gottes, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dann in Asien, da gibt es unzählige, ich habe gerade gehört, rund 630 Millionen Menschen, die niemanden kennen, der Christ ist und die niemanden kennen, der jemand kennt, der Christ ist. Können wir uns das vorstellen? Es ist dringend nötig. Und ich freue mich, da mitarbeiten zu dürfen, ein kleines Rädchen im Getriebe sein zu dürfen. Im Moment bin ich vor allem am Lernen, weil ich weder je in der Mission war, noch mich mit Asien groß auskenne. Und darum fühle ich mich ein bisschen im Moment wie ein Lehrling. Gut. Als ich 12, 13 Jahre, ich weiß nicht mal genau, in der 5. Klasse jedenfalls war es, da wollte ich ins Untergymnasium wechseln, wie das in Bern heißt, Pro-Gymi oder so heißt es, glaube ich, hier, oder Langzeit-Gymi. Ich wollte da ins Untergymnasium wechseln, weil ich von der Schule weg wollte. Ich wurde da gemobbt und leider auch von der Lehrerin, also meiner Hauptlehrerin. Und da wollte ich weg. Der einzige Weg, da wegzukommen, war mit dem Weg ins Untergymnasium, weil umziehen oder eine Privatschule kam für meine Eltern nicht in Frage aus finanziellen Gründen. Und so büffelte ich für diese Prüfung, diese Untergymi-Prüfung. Ich büffelte vor allem Französisch, da hatten wir ein uraltes Lehrbuch, das wir aufarbeiten mussten, weil am Untergymi hatten die ein Lehrbuch, das war irgendwie von 1912 oder so. Und ich war am Büffeln und Machen, dann kam die Prüfung, Montag, Dienstag war die Prüfung und am Mittwoch sollte die Schule anrufen und sagen, ob ich durchgekommen bin mit der schriftlichen Prüfung. Wenn ja, dann war ich aufgenommen, wenn nein, hatte ich noch die Chance, wenn ich so knapp nicht geschafft habe, mit der mündlichen Prüfung am Donnerstag und Freitag noch etwas aufzuholen. Und die Spannung am Mittwoch war groß. Ich weiß noch, ich musste irgendwie Energie rauslassen. Ich ging vor das Haus, wir haben so in einem Wohnblock gewohnt und vorne dran hatte es so ein Viereck mit einem Gehweg und ich bin da Rollschuh gelaufen, um meine Energie rauszulassen vor lauter Nervosität. Und irgendwann rief meine Mutter vom Balkon her, sie rufen an, komm rauf. Und ich natürlich sofort die Rollschuhe ausgezogen, das waren noch solche, die man über die normalen Turnschuhe band. Und dann raufgerannt und ans Telefon und dann kam die Nachricht. Du hast bestanden. Ich hätte am liebsten den Telefonhörer, das waren noch da diese Knochen, hätte ich am liebsten abgeküsst und umarmt, weil das nicht so passend ist, habe ich dann meine Mutter genommen. Aber ich war so glücklich über diese Botschaft und ich habe auch dieser Frau einen Juchzer ins Telefon geschrien, die mir das mitgeteilt hat, vor lauter Freude über diese tolle Botschaft. Wenn wir eine freudige Botschaft bekommen, dann lassen wir doch den Boten dieser Botschaft Anteil an unserer Freude. Oder das können wir gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob es hier Menschen gibt, die die tollste aller Botschaften, nämlich die Botschaft von Jesus Christus, von jemandem mitgeteilt haben und sich erinnern an den Moment, als sie verstanden, worum es ging. Weißt du das noch bei dir? Bei mir war es so, ich war ganz allein in Holland und habe da die Bibel gelesen und kam so zum Glauben. Aber vielleicht hat jemand von euch das mit einem Menschen miterlebt, einem lieben Christen, der die Botschaft weitergegeben hat und mag sich noch erinnern, als so der Zwanziger fiel. Gibt es jemand? Wäre jemand bereit, kurz etwas dazu zu sagen, wie das war, wie das Erlebnis war, was für Gefühle da waren? Und jetzt muss ich die Technik herausfordern. Können wir das Mikrofon da brauchen? Kannst du nach vorne, oder kann jemand nach vorne kommen, der kurz wenigen Sätzen erzählt, wie das vor allem auch gefühlsmäßig war? So.
Was willst du, dass ich Jesus genommen habe?
Wie waren die Gefühle, als du das erlebt hast?
Also, stimmt's? Mein Nachbar, der liebe Wernerle, hat mich eingeladen, als die Evangelisation in Bremgarten war mit Wilhelm Pals. Und ich habe gesagt, lieber Wernerle, wenn ich Zeit habe, dann komme ich. Dann hat er gesagt, ja, okay. Nach einer Woche kam er wieder und sagte, Editle, es ist noch ein Stühlchen frei für dich, wir haben um eine Woche verlängert. Dann habe ich gesagt, Wernerle, du hast mich jetzt so nett eingeladen, jetzt komme ich. Ich liebe gute Vorträge. Und dann bin ich gegangen. Ich bin aus einer Vergangenheit, die keine Liebe kannte, keine Annahme, keine Wertschätzung. Dann saß ich dort in der Reihe und der Wilhelm mit seiner ruhigen, schönen Stimme sagte, du kannst kommen, so wie du bist, egal wie viel Schmutz du an dir hast. Und ich saß da und habe, der Kiefer tat mir weh vom Weinen. Ich habe bis dahin noch nie geweint oder ganz selten. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, wow, Liebe, ohne dass ich etwas dafür tun muss, wow. Und dann bin ich ins Seelsorgezelt gegangen und habe gesagt, Gott, Jesus, hier bin ich. Aber du weißt schon, dass ich nicht so pflegeleicht bin, gell? Und dann höre ich so ein Lachen im Hintergrund und der sagte, mein liebes Kind, das weiß ich schon längst. Will ich denn das? Pflegeleicht? Ich bin schon mit ganz anderen zu Ende gekommen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Jetzt musst du, ich kann nicht. Du musst aus meinem Leben etwas machen. Du musst mich heilen. Du musst, ich nicht. Ich habe die Kraft nicht dazu. Und das war im 84 und ich bin immer noch dabei und ich liebe Jesus immer noch. Und ich bin dankbar dem Wernerle, dass er nicht aufgegeben hat.
Hast du es dem Wernerle auch gesagt?
Das ist mein geistlicher Vater. Der war mein, ja, der war mein, der war, der hat uns getraut vor 10 Jahren. Mein Mann lebt leider nicht mehr. Vor 10 Jahren mein zweiter Mann. Den habe ich, ja, und ich habe ihn immer noch Kontakt, habe Wernerle. Das werde ich dir einfach nie vergessen. Dass du mich eingeladen hast und nicht aufgegeben hast. Gib nicht auf. Auch harte Socken kommen einmal dahin, gell?
Danke vielmals. Das wow, eigentlich müsste ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Weil das, was du erzählt, das ist so bewegend und ist so ermutigend. Und auch Paulus ermutigt uns. Und ich denke, das, was wir jetzt gerade so miterleben durften, das dürfen wir immer wieder miterleben. Ich möchte mit euch einen Text anschauen aus dem Römerbrief. Der Römerbrief ist so eine Abhandlung sozusagen vom christlichen Glauben. Paulus schreibt den an Leute, die er gar nicht persönlich kennt, in Rom, an Christen, von denen er gehört hat und zu denen er unbedingt mal gehen will. Aber er schreibt es voraus. Und im Kapitel 9 bis 11 beschreibt er so das Verhältnis zwischen Juden, Heiden und Gott. Ganz spezifisch geht er auf die Situation der Juden ein und beschreibt da, wie die Juden auch eigentlich ihren Zugang zu Gott nicht mehr fanden, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit dazwischen gestellt haben. Aber diesem Gott geht es eben nicht um äußerliche Korrektheit, sondern um Beziehung, um Vertrauen. Und dann kommt ein Textteil, der wiederum eigentlich alle mit einschließt. Es ist fast wie ein bisschen das Beispiel, wie Paulus vor Augen führt, wie Gott handeln will. Ich lese ab Vers 9 bis 17. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen nämlich glaubt man auf Gerechtigkeit hin, mit dem Mund bekennt man auf Rettung hin. Denn die Schrift sagt, keiner, der auf ihn vertraut, wird bloßgestellt werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn sie haben alle ein und denselben Herrn, der alle reich macht, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Und wie soll man verkünden, wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht geschrieben, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkünden. Doch nicht alle haben auf das Evangelium gehört. Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Vielleicht habt ihr es ein bisschen gemerkt. Das, was ich vor Augen führen wollte, war das, und was du wunderbar auch erzählt hast und gezeigt hast, ist, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkünden. Paulus beschreibt da, wie man eigentlich oder wie ein Mensch zum Glauben kommen kann. Anbeten, und um das geht es. Gott möchte, dass alle Menschen ihn anbeten, dass seine Anbetung wächst, weil er anbetungswürdig ist und die Anbetung die innigste Beziehung zu ihm ist. Anbeten kann man nur, wenn man kennt. Kennen kann man nur, wenn man davon hört. Hören kann man nur, wenn jemand davon erzählt. Und dann kommt ein bisschen eine spezielle Sache. Er sagt, erzählen kann man nur, wenn man gesandt ist. Und dann, aber wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Und dazu stellt er, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkünden. Ist ein bisschen eine komische Begründung für die Sendung, oder? Aber eigentlich sagt Paulus nichts anderes als, die Botschaft selbst sendet. Der Inhalt der Botschaft ist so gut, das geht gar nichts anderes, als dass man daraus gesandt ist. Oder wie das Sprichwort sagt, wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Die Botschaft, dass wir diesem Gott einfach so begegnen können, wie wir sind, wie du es so wunderbar gesagt hast. Oder Paulus, wie er im Text sagt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich durfte diesen Januar, Februar das erste Mal nach Asien. Wir besuchten Thailand und Laos, meine Frau und ich, mit einer Gruppe. Und dort sahen wir überall diese prunkvollen Tempel, diese Buddha-Tempel von buddhistischen Mönchen, auch die ganzen Tempelanlagen. Das sind die saubersten und schönsten und herrlichsten Orte, die man sich vorstellen kann. Da ist alles piekfein in den schönsten und hellsten Farben. Und dann sahen wir auch unzählige Geisterhäuser, beinahe vor jedem Haus hat es ein Geisterhaus oder irgendeine Opferstelle, wo man den Geistern opfert. Das passt zwar eigentlich nicht zum Buddhismus, aber die Thailänder haben das vermischt und pflegen beides, obschon sich das vom Buddhismus her zumindest beißen würde, aber da wird überall geopfert, da wird überall diese Geister beschwichtigt, damit man Wohlstand und Gesundheit bekommt und sie tun wahnsinnig viel dafür. Das ist eine Riesenlast und wir haben gesehen, wie Leute, die eigentlich praktisch nichts haben, den Bettelmönchen noch ihr letztes Hemd sozusagen oder ihren letzten Pfennig in die Büchse gaben, wie sie alles zum Tempel brachten, um irgendwie in der Hoffnung auf Wohlstand, Gesundheit, auf ein gutes Leben. Und das über Jahre hinweg. Sie tun es einfach immer wieder. Eine gewaltige Last. Und unser Tourguide haben wir dann angesprochen, gefragt, ja, gibt es da eine Erlösung? Oder wie ist bei euch die Erlösung? Und er sagte, ja, man muss da ein paar Regeln einhalten von Buddha, aber keiner schafft das. Das hat Siddhartha geschafft, der eben Buddha ist, aber sonst, das schafft keiner. Was für eine furchtbare Botschaft. Du musst etwas tun im Wissen drum, du wirst es nie schaffen. Und was ist das für eine Botschaft, die wir haben? Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen vertraust oder eben glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Keine Last von Ritual und Zwang und Bürde von all dem, was du tun musst, sondern einfach, du bist frei. Oder wie er es ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 8 schreibt, jetzt gibt es also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Wisst ihr, was für eine tolle Botschaft wir da haben? Könnte es eine bessere geben, als die, dass wir keine Last haben, die wir Gott entgegenbringen oder die wir unter Gott bekommen, damit wir irgendwie Zugang zu ihm bekommen oder zumindest ein Stückchen Wohlstand oder Gesundheit. Ich meine, beides ist sehr vergänglich. Ich spüre das jeden Morgen. Paulus spricht in diesen Kapiteln ja eigentlich über die Juden und zu den Juden. Und dass sie eben ihre eigene Gerechtigkeit aufgestellt haben und die zwischen sich und Gott und zwischen die Menschen und Gott gestellt haben. Auch das, was Jesus den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten vorwarf. In Vers 3, hier Kapitel 10, schreibt Paulus, denn indem sie die Gerechtigkeit Gottes verkannten und die eigene aufzurichten suchten, haben sie sich nicht unter die Gerechtigkeit Gottes gestellt. Und er zeigt dann anhand dem, was wir gelesen haben vorhin, auf, dass Gott es mit der Erlösung aber ernst meint. Dass er es ernst meint, dass du so kommen kannst, wie du bist. Und nicht irgendwelchen menschlichen Gesetzen unterstellt bist, um Gott begegnen zu können. Er sagt nicht, dass die menschlichen Gesetze falsch sind. Aber nicht zwischen Gott und uns Menschen. Und die Juden bauten da die eigene Gerechtigkeit auf. Wir sind doch willkommen, die Füße der Boten, die Gutes verkünden. Dieses Bild kommt aus der damaligen Zeit, als die Städte noch Wächter hatten. Diese Wächter hielten Ausschau nach Boten und nach allfälligen fremden Heeren oder Gefahren, wenn irgendetwas ist, was die Stadt in Gefahr bringen konnte. Und gute Wächter, die erkannten, ob ein Bote, der da geritten oder zu Fuß daherkam, ob der eine gute oder schlechte Botschaft hat, da konnte er die Vorbereitungen schon auslösen. Ich meine, ein Bote einer schlechten Nachricht, der weiß, dass das eventuell auf ihn selbst zurückfällt. Boten schlechter Nachrichten wurden nie gern gesehen. Und das zeigt man auch. Aber Boten von einer guten Botschaft, die wurden willkommen geheißen, die wurden geehrt, da freute man sich drüber. Und wir dürfen mit der besten Botschaft, die es gibt, in diese Welt hineingehen. Die Juden hatten Mühe damit, die Botschaft von Gott unter den Nationen zu verkünden oder weiterzugeben. Das jüdische Volk war nie stark missionarisch unterwegs. Im Gegenteil, sie schotteten sich oft ab. Gerade mit diesen Geboten, die sie ja zusätzlich aufstellten, wollten sie sich abheben. Dabei hätten die Gebote, die Gott gegeben hatte, gereicht. Und Gott hat ihnen immer wieder gesagt, durch euch will ich alle Nationen retten. Aber die Juden dachten, ja, wir sind doch etwas Besonderes, wir sind ja auserwählt. Und haben das auf sich derart stark bezogen, dass sie die anderen links liegen ließen. Und dann kam da dieser Jesus und hatte einen Messias-Anspruch und entsprach so gar nicht den messianischen Erwartungen. Da war ein siegreicher Herr zu erwarten, einer, der alle besiegt und das Reich der Juden oder das Volk Israels wieder aufrichtet. Und dann kommt ein leidender Gott, einer, der einfach nicht ins Bild passt. Und er passt bis heute nicht so ins Bild. Bis heute ist das Kapitel 53 von Jesaja nicht in der jährlichen Lesung drin, in der Synagoge der Tora oder des Alten Testaments. Ein Freund von mir, der wollte mal sein Haus umbauen, ziemlich groß, also es war das Elternhaus, das er geerbt hatte, wollte das für seine Familie ziemlich stark umbauen und hat einen Architekten hinzugezogen und nach wenigen Monaten musste er diesen wieder wegschicken und jemand anders suchen. Warum? Dieser Architekt wollte seine eigenen Ideen umsetzen und hörte nicht auf die Bedürfnisse und Wünsche und Ideen des Bauherrn, meines Freundes. Und so ähnlich verhielt sich auch das Volk Israel zum Teil. Sie wollten nicht auf das hören, was Gott sagte und was er wollte. Darum sagt auch Jesaja, das ist das, was Paulus zitiert, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Ich denke, dass etwas vielleicht auch reinspielte, dass wenn man dann diese Botschaft weitergibt, dass man vielleicht auf Ablehnung, auf Verachtung, auf Spott trifft. Und gerade diese Botschaft von einem Schwerverbrecher, ich meine, Jesus wurde gekreuzigt wie ein nicht-römischer Schwerverbrecher. Römische Schwerverbrecher wurden nicht gekreuzigt, nur nicht-römische. Terroristen vor allem oder denen man sagte, sie seien Terroristen. Und im Text, den ich nicht mehr gelesen oder nur den Anfang gelesen habe, geht ja Paulus noch darauf ein, dass die Juden eigentlich durch die Schöpfung und durch das Wort und durch das Reden Gottes, durch die Propheten, immer wieder den Willen von Gott gehört haben, wen und wie er retten will, nämlich alle Nationen. Aber als sie dann sahen, dass diese Rettung durch Jesus Christus anderen auch zugänglich wurde, in direkter Art, ohne sie, da wurden sie eifersüchtig. Mir kommt das vor wie so ein kleines Kindergartenkind, das den Znüni, das Mama eingepackt hat, nicht gerne hat und lieber etwas anderes will. Diesen Apfel, den will ich nicht, ich möchte lieber einen Schokoriegel. Aber dann, wenn jemand anders kommt und den Apfel nimmt, nein, das geht natürlich auch gar nicht. Man ist auf etwas jalous, das man gar nicht will. Sehr speziell. Aber wir müssen uns nicht überheben, wir sind manchmal auch nicht anders. Ich meine, wie oft scheuen wir von unserem Glauben zu reden, weil wir denken, wir stoßen auf Ablehnung oder auf Spott und Verachtung. Ich habe mit Menschen inzwischen Kontakt gehabt, die hautnah Verfolgung erleben, die unter Lebensgefahr stehen, wenn rauskommt, dass sie Christen sind, in den Ländern, in denen sie aktiv sind. In Asien gibt es viele solche Länder, im arabischen Raum gibt es viele solche Länder. Und wir scheuen uns, weil vielleicht jemand ein schräges Lächeln oder auf uns herabblickt. Ist das wirklich eine Gefahr? Oder manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auch jalous sind, wenn andere plötzlich da zum Glauben kommen, denen wir denken, die haben es nicht verdient. Kennt ihr das? Ich glaube aber, unser Problem ist meistens das, dass wir selbst gar nicht so ein volles Herz haben, dass wir uns gar nicht so bewusst sind oder vielleicht gar noch nicht so ergriffen haben, dass es wirklich die beste Botschaft ist. Dass es wirklich nichts Besseres für jeden Menschen gibt, als diesen Jesus zu kennen. Glaubst du das? Bist du so zutiefst überzeugt? Oder ist es vielleicht so, was Nietzsche gesagt hat? Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlösten müssten mir seine Jünger aussehen. Gut, er war nicht heute hier beim Lobpreis. Ihr habt es super gemacht und ich freute mich so. Ein Saxophon ist einfach so ein tolles Instrument. Ich kann es leider nicht, aber ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich so Instrumente höre, gerade das Sax, das so vielfältig ist. Eben, das hat er nicht miterlebt, aber sehen wir erlöst aus? Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, und sie fordert mich jedes Mal ganz arg heraus, woran würde ein Außerirdischer sehen, wenn er mein Leben beobachtet, dass ich an einen guten Gott glaube? Nicht meine Worte, nicht was ich aufschreibe. Sondern an was sieht man an meinem Leben, dass ich an einen guten Gott glaube? Sehe ich erlöst aus? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr derart bewusst sind, was wir für einen Schatz haben. Dieser Schatz, der beim Händler so große Freude auslöst, dass er den ganzen Acker kauft, weil er eine Perle gefunden hat. Und dass wir uns mitfreuen, wenn andere diese Perle ebenfalls entdecken. Dass wir allen diese Perle zeigen wollen, dass wir mit allen diesen Schatz teilen wollen, weil das Besondere ist, dass diese Perle, wenn ich sie anderen in die Hand drücke, immer noch in meiner Hand ist. Das ist anders als bei einem materiellen Schatz. Und dass wir uns freuen wie die Witwe über die gefundene Münze, wenn jemand anders entdeckt, was für eine tolle Botschaft das ist. Was für ein wunderbarer, herrlicher, heilender, befreiender, liebender, gnädiger, barmherziger, gutherziger, wohlwollender, tragender, mitleidender Gott wir haben. Wenn ich mit Menschen darüber rede, wie wir im Alltag als Christ erlöster leben können und von dem auch weitergeben können, dann bekomme ich oft die Antwort, ja weißt du, ich bin nicht Evangelist. Wer von euch sieht sich als Evangelist oder weiß, dass er die Gabe des Evangelisten oder der Evangelistin hat? Wer von euch? Gut. Wisst ihr was? In der Bibel gibt es etwa 2-3 Stellen, wo die Evangelisten angesprochen sind. Aber diese Stelle, wo es darum geht, dass wir die Botschaft Gottes weitergeben, die ist nicht an Evangelisten gerichtet. Die ist an uns alle gerichtet. Schätzungen aufgrund von Gabentests so sagen, dass es etwa so 7-8% Evangelisten gibt. Aber wenn es nur die weitergeben würden, wohin würden wir kommen? Wen würde Gott erreichen wollen? Nein, er hat es an uns gegeben und nicht, dass wir zwanghaft irgendetwas tun müssen, sondern dass wir einfach von dem erzählen, so wie du es so wunderbar gemacht hast, erzählen von dem, was wir erlebt haben. Das ist alles, wir sollen Zeuge sein, nicht Theologen. Einfach von dem, was ich mit diesem Gott erlebe. Und was ich immer Neues da entdecken darf an diesem wunderbar gütigen Gott. An diesem Gott, der mir im Alltag begegnet. Der mir Sinn ins Leben gibt. Der mich tröstet, wenn ich am Boden zerstört bin. Der mich aufrichtet und durchträgt, wenn ich gar nicht mehr mag. Und der mir zuspricht, dass ob ich funktioniere oder nicht funktioniere. Ich war 2,5 Jahre weg vom Fenster mit Burnout. Ich weiß, was es heißt, nicht zu funktionieren. Wo gar nichts mehr läuft. Und Gott sagt, ich habe dich lieb. Spielt doch keine Rolle. Wir sind ja keine Funktionstierchen. Wir sind keine Maschinchen. Wir sind ein Gegenüber von Gott. Und wenn wir von dem, was wir haben, anderen Anteil geben. Einfach im natürlichen Gespräch. Wenn diese Botschaft, wenn dieser Gott in unserem Leben diese Stelle hat, dann betrifft das ja jede Faser unseres Lebens und auch jedes Thema irgendwie, wo wir drin sind. Und da müssen wir nicht künstlich irgendetwas bringen. Und wir müssen auch nicht allen gleich das ganze Evangelium in vollem Umfang geben, dass sie innerhalb von 5 Minuten Ja und Amen sagen. Das geht gar nicht. Aber einfach von dem, was wir leben. Und wisst ihr, Jesus hat ja viele Wunder getan. Aber Jesus hat auch Worte benutzt. Wer bin ich, dass ich glaube, ich kann es ohne, wenn sogar Jesus Worte benutzt. Und ich wünsche mir, dass wir zum erlösten Menschen werden oder immer mehr werden, so dass wir Nietzsche beiseite lassen, ihn der Lüge überführen können, weil wir einfach ergriffen sind von dieser wunderbaren Botschaft, von diesem ach so gütigen Gott, der dich kennt, der dich sieht, und dir zuspricht, du bist mein, ich rufe dich bei deinem Namen. Und wisst ihr was? In der Offenbarung gibt es die Stelle, wo Gott uns zuspricht, dass er uns einen Kosenamen gibt. Ein Kosename ist ein Name, den nur er und du weißt. Und er hat einen Kosenamen für dich bereit. Was für ein wunderbarer Gott. Und so lasst uns doch einfach Zeuge sein, hier im Wehental, hier im Zürich-Unterland, Kanton Zürich, der Schweiz, in Europa, ja auf diesem ganzen Planeten, lasst uns Zeuge sein. Einfach weil wir erfüllt sind. Lasst uns unser Herz immer wieder neu füllen bei diesem Gott und dann einfach überfließen lassen. Ich bete noch. Jesus Christus, du bist ein so wunderbarer Heiland, so ein gütiger Gott. Jedes von uns ist dir so wichtig, dass du sogar herabkamst, hier zu uns, einer von uns wurdest und alles Trennende auf dich genommen hast, damit wir Zugang zum Leben, Zugang zu Freude, Zugang zur Kreativität, zu Schönheit, zur Wärme, zum Licht, ja, Zugang zu Gott haben dürfen. Lass uns das immer mehr entdecken. Ja, Herr, füll uns neu, so dass wir überfließen, Tag für Tag. Nicht mit einem dummen Grinsen, sondern einfach mit einer Erfülltheit und Erlöstheit, die von dir kommt. Amen.